Auch von mir ein wunderschönes guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin sehr aufgeregt. Und da gibt es nur eins, was hilft. Beten. Herr, zeig du uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach mich still und rede du. Amen. Als ich mit meinem Freund diesen Vortrag ausgearbeitet habe, haben wir nach dem ersten Absatz, den ich Ihnen jetzt vortrage, beschlossen, das war's dann. Man hat mir für das Ende dieses Kongresses eine sehr einfache Aufgabe übertragen. Ich soll zu Ihnen darüber reden, worauf Sie sich verlassen können. Die Antwort darauf steht im Psalm 118,9. Dort heißt es: Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Und zu mehr Weisheit, als sie die Heilige Schrift bietet, bin ich nicht fähig. Deshalb würde ich Sie mit diesem Vers jetzt gerne nach Hause schicken. Verlassen Sie sich auf Gott ist Verlass und damit ist eigentlich alles gesagt. Herr Schnabel meint, das wäre ein bisschen kurz. Und dann haben wir gefunden, es ist zwar alles gesagt, aber damit ist noch nicht alles gelebt. Unser Problem als Christen ist seltener unser Wissen und häufiger unser Tun. Wir wissen, was wir tun sollen, aber wir tun nicht, was wir wissen. Worauf verlassen Sie sich denn, wenn Sie mal ganz ehrlich für sich alleine sind? Vielleicht doch auf das Bankkonto, auf die Freunde, auf die Gesundheit oder sogar auf das Glück? Ich habe mich Jahrzehnte meines Lebens auf das Glück verlassen. Und wenn Sie größere Strecken meiner Biografie anschauen, können Sie dahinter sogar ein Erfolgsrezept vermuten. Und dennoch, was ich in meinem Leben am meisten bereue, ist, dass ich erst sehr spät, nämlich mit 59 Jahren, Christ geworden bin. Dazu brauchte ich einen langen Anlauf. Ich hatte eine glückliche Jugend mit vielen Freiheiten und einen verständnisvollen Vater, der mich auf dem Gebiet förderte, wo ich am meisten begabt zu sein schien, beim Segeln. So wurde ich 14-mal deutscher Meister, Europameister, Weltmeister und 5-mal in Reihenfolge Teilnahme an den Olympischen Spielen. 30 Jahre lang war Segeln mein Leben. Ich genoss es, ein Sportstar zu sein. Ich liebte das Rampenlicht und mein mächtiger Ehrgeiz fand Befriedigung. Dieser Lebensstil endete 1983, als ich die Telekommunikationsfirma Fleischhauer meines Vaters mit damals 80 Mitarbeitern übernahm. Bis Anfang der 90er Jahre wuchs das Unternehmen auf über 600 Angestellte. Meine Frau und ich gehörten zu den oberen 10.000 der Gesellschaft. Kinder blieben uns leider versagt. Aber wir hatten Ansehen. Der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder bezeichnete mich in der Presse als einen seiner 3 besten Freunde. Gott spielte in meinem Leben überhaupt keine Rolle. Dann 1993 der Schock. Unser größter Kunde leitete intern einen radikalen Sparkurs ein, erteilte uns plötzlich keine Aufträge mehr. Meine Firma stand kurz vor der Insolvenz und ich stand vor einem Abgrund. Viele Freunde zogen sich zurück, denn plötzlich war ich kein reicher Mann mehr. Mich verfolgten Selbstmordgedanken. Und an diesem Tiefpunkt lud uns 1996 eine Freundin meiner Frau zu einer Gesprächsrunde der IVCG ein. Weil ich aber mit dem frommen Kram nichts zu tun haben wollte, ließ ich den ersten Termin platzen. Erst als meine Frau beim zweiten Mal sagte, dann gehe sie eben alleine hin, kam ich widerwillig mit und das ausgerechnet an meinem Geburtstag, an dem ich wirklich nicht auch noch mit Gott etwas zu tun haben wollte. Es ging an diesem Abend um das Thema, wer ist Jesus Christus? 4 Stunden hörten wir dem Geschäftsführer Manfred Schaller zu und widersprachen. Es ging immer um die Frage, ob es überhaupt einen Gott gibt und wenn ja, warum es denn notwendig sein soll, ihm zu folgen. Nach einem stundenlangen Hin und Her fiel es meiner Frau und mir geradezu wie Schuppen von den Augen. Wir erkannten, dass die Verbindung zu Jesus Christus uns den einzig tragfähigen Sinn für unser Leben gibt. Meine Entscheidung, Christ zu werden, hat mein Leben total verändert. Ich wache nachts nicht mehr mit Ängsten auf. Ich bin ausgeglichener geworden. Vor allem bin ich für meine Umwelt und besonders für meine Ehefrau wesentlich verträglicher geworden. Aber das Wichtigste, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass mir das ewige Leben mit Jesus Christus bevorsteht. Ich durfte spät, aber nicht zu spät, erfahren, dass auf Gott Verlass ist. Dies ist meine Geschichte. Wie sind Sie Christ geworden? Vor allem, wie haben Sie gelernt, sich auf Gott zu verlassen? Hier könnten einige im Raum bestimmt faszinierende Zeugnisse von ihrer Geschichte mit Gott geben. Und es wäre bestimmt auffällig, dass bei einigen erst die große Lebenskrise, nämlich das Gefühl, sich auf nichts mehr verlassen zu können, zu einer Neuorientierung, ja zu einer Bekehrung geführt hat. Es gibt in einer Welt ohne Gott nämlich jämmerlich wenig, worauf man sich verlassen kann. Gerade der Terror des 11. September hat dieses Gefühl der Unverlässlichkeit weltweit mächtig gestärkt. Wenn es denn so einfach ist, das Flugzeuge zu entführen und sie in Wolkenkratzer zu lenken und dabei tausende Unschuldige in den Tod zu reißen, worauf soll man sich dann noch verlassen? In diesen Tagen lassen Indien und Pakistan ihre militärischen Muskeln spielen. Ein Krieg scheint nur noch eine Frage der Zeit. Wenn solche Länder mit Atomwaffen hantieren, worauf soll man sich dann noch verlassen? Wir leben in einer Zeit, wo sich die Menschen verlassen fühlen. Sie hören auf, an Gott zu glauben, fühlen sich Gott verlassen. Sie hören auf, an den Menschen zu glauben, leben verstärkt alleine. Wir können das daran ablesen, dass in manchen Großstädten die Mehrzahl der Haushalte Single-Haushalte sind. Da ist kein anderer Mensch mehr in den eigenen 4 Wänden, auf den man sich einlassen, auf den man sich verlassen kann. Auf der persönlichen Ebene kennen wir das doch 100-fach. Ehen, die in Flammen der Liebe geschlossen wurden, gehen später auseinander. Worauf will man sich verlassen? Und denken Sie nicht, ich rede nur von heidnischen Ehen. Es sind christliche Ehen, die heute in der Häufigkeit geschieden werden, dass man uns vorwerfen muss, das biblische Scheidungsgebot nicht mehr ernst zu nehmen. Ich möchte hier niemanden verletzen, es geht mir auch nicht um den Einzelfall. Ich weiß, dass es furchtbare Ehen gibt. Und dennoch, in den USA werden laut Statistik unter denen, die sich als wiedergeboren bezeichnen, mehr Ehen geschieden als im Bevölkerungsdurchschnitt. Man muss sich das mal richtig vor Augen führen. Der Durchschnitt der Juden, Moslems, Heiden und Naturreligionen in diesem riesigen Land ist im Blick auf die Ehe näher an der Weisung Jesu als die Christen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Jede Ehescheidung ist ein Indiz dafür, dass man sich auf unser Wort, in diesem Fall auf unser Ja-Wort, nicht verlassen kann. Worauf verlässt sich die Kirche? Die Kirche hat sich viel zu lange auf ihre gesicherte Position verlassen. Durch das Kirchensteuersystem musste man sich nicht allzu sehr darum scheren, wie die Mitglieder zu erhalten oder neue zu gewinnen sind. Das wird langsam anders, aber immer noch sehr langsam. Und wenn ich mir ansehe, wie sich in den evangelischen Landeskirchen eine Synode nach der anderen mit der Frage befasst, ob und wie man schwule und lesbische Paare gottesdienstlich begleiten kann, dann kann ich ihr, der Kirche, den Vorwurf nicht ersparen, auf den Zeitgeist zu setzen, aber nicht auf Gott. Kleinste Randgruppen stehen hier plötzlich im Mittelpunkt und die große Mehrheit gerät aus dem Blick. Die Kirche sollte sich lieber über Segenshandlungen für Existenzgründer Gedanken machen, als über die Homo-Ehe. Gerade in unserer Zeit der wirtschaftlichen Depression braucht es mutige Unternehmer, die mit Ehrgeiz und Optimismus ihr Geschäft anpacken. Was tut die Kirche, um solche Menschen zu unterstützen? Die meisten Freikirchen sind zwar im Blick auf Bibel und Ethik etwas frömmer, aber die Unternehmer als tragende Säule für funktionierendes Wirtschafts- und Sozialsystem haben auch sie nicht im Blick. Ich werde hier nicht die Führungskräfte in der Wirtschaft heilig sprechen. Und ich meine vor allem auch nicht, dass sich die Kirche in erster Linie auf die Unternehmer verlassen kann. Nein, die Kirche soll nur bei Jesus Christus bleiben, beim Wort Gottes, bei den Geboten und bei der Bibel. Dann können sie sich umgekehrt, könnte sich auch umgekehrt die Menschen auf sie, nämlich die Kirche, verlassen. Immer mal wieder zwingt uns ein Lebensmittelskandal auf die Frage auf, ob wir uns denn wenigstens auf die Qualität unseres Essens verlassen können. Da ist schon fast eine Ironie, dass in dieser Woche ausgerechnet der Skandal um Pflanzengift im Öko-Weizen Schlagzeilen gemacht hat. Das angeblich gesündere Nahrungsmittel wird in diesem Zusammenhang zum Gesundheitsrisiko. Auf Vorschrift und Kontrollen ist offenbar kein Verlass. Natürlich gibt es gerade auf dem Gesundheitssektor viel Hysterie. Seit dem 11. September redet kein Mensch mehr von Rinderwahnsinn. Davor hatte man Angst, selbst von Gummibärchen die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit zu bekommen, weil da vom Rind gewonnene Gelatine drin steckt. Das war alles ziemlich übertrieben. Und wenn man dann noch sieht, wie sich Menschen mit der Zigarette in der Hand über die Gefahren des BSE aufregten, obwohl ihr Tabakkonsum tausendfach gefährlicher ist, dann merkt man, dass sich die Wahrnehmungen verschoben haben. Wahr ist allerdings, unser Leben bleibt trotz aller Fortschritte in der Medizin gefährdet. Manche Krankheiten sind ausgerottet, aber den Tod konnte die Wissenschaft noch nicht besiegen. Und das ist vielleicht das Furchtbarste an unserem Leben. Das Einzige, worauf sich auch säkuläre Menschen verlassen können, ist sein eigener Tod. Es ist das einzige absolut unausweichliche Datum unseres Lebens. Darauf können Sie sich verlassen. Die Sterblichkeitsrate der Menschen liegt nach wie vor bei exakt 100%. Insofern ist auch die Formulierung, Ärzte hätten einen Menschen das Leben gerettet, irreführend. Ärzte können kein Leben retten. Sie können es nur verlängern, wofür wir ihnen schon sehr dankbar sind. Retten, das Leben retten, das kann nur Jesus Christus. Verlass ist, wie ich eingangs gesagt habe, nur auf Gott. Da wir uns hier auf einer christlichen Veranstaltung befinden, werde ich dafür sicherlich keinen Widerspruch ernten. Die Wahrheit dieser Aussage, dass man sich auf Gott verlassen kann, erschließt sich aber erst in der Praxis unseres Glaubens. Erinnern wir uns an ein prominentes Beispiel des vergangenen Jahres, die Inhaftierung der Shelter-Now-Mitarbeiter in Afghanistan. Diese christlichen Entwicklungshelfer haben ihr Gottvertrauen auch in den Kerkern der Taliban nicht weggeworfen, sondern haben durchgehalten und sind durch ein unglaubliches Wunder in den Wirren des Antiterrorkampfes freigekommen. Wer von Ihnen hat damals für die Freilassung gebetet? wer von Ihnen hat, wenn er ehrlich ist, daran geglaubt, dass die Schelternau-Leute unversehrt wieder herauskommen? Was Gott in Afghanistan getan hat, kann uns nur staunen machen. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Es ist ja derselbe Gott, an den wir auch glauben und der auch unsere Gebete erhört. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat vor kurzem sein Titelthema der These gewidmet, dass Religion auf eine Aktivität in einer Gehirnregion zurückzuführen sei, dass Gott also letztlich eine menschliche Erfindung sei. Es ist erfreulich, dass die Schelternau-Mitarbeiterin Margret Stäbner genau dieser These widersprochen hat. Während ihrer Haftzeit unter den Taliban im letzten Jahr in Afghanistan habe sie, wie die anderen 23 verhafteten Mitarbeiter von Schelternau, erfahren, dass Gott konkret und praktisch existiere. Dagegen habe ihr Gehirn große Angst produziert angesichts der unmenschlichen Haftbedingungen und der angedrohten Todesstrafen wegen angeblicher christlicher Missionstätigkeit. In den über 100 Tagen in verschiedenen Gefängnissen habe sie vielfach spüren können, dass die Verheißung Gottes zutreffen. Das hat sie Pfingsten beim IVCG-Kongress gesagt. Ja, auf diesen Gott ist Verlass. Auf diesen Gott verlässt sich auch unser nicht ganz deutsch aussehender Nationalspieler im Fußball, Gerald Asamoah, der jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft für Deutschland Tore schießen soll. Der in Ghana geborene Mann hatte 1998 eine Herzkrankheit diagnostiziert bekommen, die seine Karriere beenden sollte. Der Deutsche Fußballbund entzog ihm die Spiellizenz und Asamoah berichtete: Ich habe jeden Tag gebetet. Bei Bibelstunden, zu Hause mit meiner Cousine, in der Kirche. Schließlich hat Gott mein Bitten erhört. Er durfte wieder spielen, aber hat bei jedem Match und bei jedem Training steht am Spielfeldrand ein Notfallkoffer, ein Wiederbelebungsgerät. Auf diese Kiste setzt der schwarze Nationalspieler seine Hoffnung allerdings nicht. Er sagt: Ich habe mein Vertrauen in Gott und der weiß, was passiert und weiß, wann Schluss ist. Deswegen habe ich nie Angst. Gerald Asamoah verlässt sich auf Gott. Bundespräsident Wolfgang Thierse hat gerade erst vor jungen Leuten in Berlin geäußert, politisch aktive Menschen dürften gelassen bleiben, denn sie könnten sich auf Gott verlassen, der diese Welt erschaffen habe. Dass Politiker sich nach Gott ausrichten, sei seiner Meinung nach nichts Exotisches, sondern ergebe sich aus der Präambel des Grundgesetzes, in der von der Verantwortung vor Gott und den Menschen die Rede sei. Soweit hier. Auch wenn ich persönlich nicht mit allem einverstanden bin, was Politiker tun, die sich selbst als Christen bezeichnen, so wünsche ich mir doch mehr solche Verantwortungsträger, die erkennen, dass sie für ihre Arbeit Gott brauchen und die sich in ihre Entscheidungen auf Gott einlassen und auf ihn verlassen. Auf Gott ist Verlass. Als Christen nehmen wir diese Aussage als viel zu selbstverständlich hin. Dabei ist der Glaube von Christen, und man muss wohl ergänzen, auch der von Juden, in dieser Hinsicht einzigartig. Wir glauben an einen Gott, auf den man sich verlassen kann, weil er sich selbst gebunden hat, nämlich an sein Wort. Und das unterscheidet unseren Glauben fundamental vom Islam. Der Islam-Experte Eberhard Tröger beschreibt das folgendermaßen: Die Bibel bezeugt, dass Gott sich in seinen Bundesschlüssen, Noah-Bund, Abraham-Bund, Moses-Bund und der neue Bund in Jesus, festgelegt hat. Deshalb können glaubende Menschen Gott beim Wort nehmen und sich vollkommen auf ihn verlassen. Im Islam wirkt das strikt abgelehnt. Allah allein bleibt der völlig freie Gott, der tut, was er will und dem der Mensch sich ergeben muss. In diesem Zitat von Tröger möchte ich die Frage abschließen: Wissen wir überhaupt, welchen Schatz wir in unserem Glauben besitzen? Und haben wir verstanden, wie kostbar es ist, sich auf diesen Gott verlassen zu können, der uns nicht fremd bleibt, sondern in Jesus Christus ein menschliches Gesicht bekommen hat? Vielleicht wendet nun der eine oder andere von Ihnen ein, naja, so einfach ist die Geschichte auch wieder nicht. Ich habe mich auf Gott verlassen und bin enttäuscht worden. Ich habe für den Erhalt meiner Firma gebetet und bin doch pleite gegangen. Ich habe für mein krankes Kind gebetet und es ist nicht gesund geworden. Oder unter meinen Mitarbeitern. Mein Mitarbeiter ist bislang kein einziger Christ, obwohl ich mich so dafür eingesetzt habe. Verehrte Damen und Herren, ich verstehe diesen Einwand gut. Ich selbst habe erlebt, wie Gott mein Leben radikal verändert hat. Ich habe aber auch Enttäuschungen erlebt in christlichen Kreisen, in den Gebeten, auf deren Erhöhung ich noch warte, in meinem eigenen Weiterkommen im Glauben. Die Heilige Schrift verheißt den Christen keinen Spaziergang ins Paradies, sondern einen Kampf mit ziemlich harten Mächten. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, warnt der Petrusbrief. Und Paulus schreibt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Liebe Freunde, das sind Realitäten, unsichtbare Realitäten zwar, und dennoch müssen wir uns darauf einstellen. Und die Angriffe fangen nicht erst da an, wo uns unsere Konkurrenz platt machen möchte. Die teuflischen Angriffe beginnen auf ganz anderen Ebenen. Sie fangen da an, wo uns einer einredet, so ein klitzekleines bisschen Geld an der Steuer vorbeizumogeln, das könnte Gelder fürs Reich Gottes freisetzen. Hört sich doch gut an, oder? Aber wenn wir dafür lügen müssen, dann wird auf diesem Geld kein Segen ruhen. Sich auf Gott zu verlassen, das bedeutet auch, den unbequemen, geraden Weg gehen, wenn der kurvige viel angenehmer erscheint. Nur auf dem Geradlinigen liegt die Verheißung. Das gilt auch für unsere Spenden. Opfer dürfen wir im Vertrauen darauf bringen, dass Gott uns dafür segnet. Beim Propheten Maleachi fordert Gott sein Volk dazu auf, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fensters auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wir können Gott also geradezu darin prüfen, wie er diese Treue belohnt. Und wenn das kein Angebot ist, wir können uns wirklich nur auf Gott verlassen. Das muss unser Privat- wie unser Wirtschaftsleben zum Ausdruck bringen. Deshalb ist die wichtigste Investition in die Zukunft eines Unternehmens nicht ein solider Finanzplan, sondern ernsthaftes, anhaltendes Gebet. Ermutigen Sie christliche Mitarbeiter für die Firma zu beten. Vielleicht sollten Sie sogar einen Gebetskreis für Ihr Unternehmen gründen. Auf unsere zurückliegenden Geschäftserfolge, auf Finanzpolster, auf Bürgschaften und so weiter ist jedenfalls kein Verlass. Wir dürfen die Mahnung Jesu nie vergessen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Das heißt, wir können uns ein Guthaben im Himmel anlegen, das wirklich sicher ist. Und warum ist es sicher? Weil Gott darüber wacht. Auf Gott ist Verlass. Deshalb kann ich das Psalmwort vom Anfang nur wiederholen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Gehen Sie Ihr Bankkonto, Ihre Firmenstrategie, Ihre Ehe, Ihr christliches Engagement immer wieder darauf hindurch. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich auf Fürsten verlassen. Dieses Vertrauen wünsche ich Ihnen. Danke.